Wenn der Nahe Osten Feuer fängt, brennt es dort fast überall. Nach Israel, Palästina, Libanon kehrt nun der Krieg nach Syrien zurück. Dabei war das Leben in dem Land schon bisher ein einziger, nicht enden wollender Albtraum. Seit 2011 führt ein barbarischer Herrscher namens Assad Krieg gegen sein eigenes Volk. Hunderttausende Tote und Millionen auf der Flucht sind das schaurige Resultat. Und Iran, Russland und die Türkei gießen noch Öl ins nahöstliche Feuer. Bürgerkrieg in Syrien, eskaliert der Nahostkonflikt jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Zugeschaltet aus Istanbul ist die Leiterin des ARD-Studios für die Türkei und den Iran, Katharina Willinger. Bei uns hier im Studio der Journalist und Filmemacher Süleyman Tadmori. Sie sind gebürtiger Syrer. 2014 sind Sie vor Assad geflohen, zunächst in die Türkei und dann 2015 nach Deutschland. Sie waren jetzt für das ZDF 3 Wochen in Ihrer ehemaligen Heimat unterwegs und sind gerade erst zurückgekommen mit ganz frischen Eindrücken. Andrea Backhaus ist Reporterin und berichtet über den gesamten Nahen Osten. Und Tim Guldemann ist Schweizer Diplomat außer Diensten. Unter anderem waren Sie Botschafter der Eidgenossenschaft im Iran und in Deutschland. 2014 Sondergesandter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für die Ukraine. Und aktuell involviert sind Sie in ein Dialogprojekt im Irak. Herr Tadmori, Sie sind gerade zurückgekommen mit frischen Eindrücken. Was spielt sich in dem Land gerade ab, soweit Sie das überblicken konnten? In welcher Situation befinden sich die Menschen dort?
Es gibt viele Emotionen, es ist schwierig kurz zu erzählen, aber viele haben Angst, die Lage ist sehr angespannt. Viele sagen, dass sie keine Kraft mehr für einen weiteren Krieg. Auf der anderen Seite freuen sich auch viele Geflüchtete innerhalb Syrien, aber auch im Ausland, wie in Deutschland zum Beispiel, dass sie jetzt die Möglichkeit, die Hoffnung haben, zurück in die Heimat zurückzukehren. Es gibt viele Geflüchtete innerhalb Syrien, die im Zelten sind seit 10 Jahren, gar keine Perspektive haben und jetzt endlich haben sie die Hoffnung, wieder nach Hause zu gehen. Und vor allem die Gefangene, die verschwunden, über 100.000 Verschwundete sind in Gefängnissen oder Assads Gefängnissen und wurden jetzt viele gerettet und viele Mutter, wie meine Tante zum Beispiel, meine Cousins sind seit über 10 Jahren verschwunden im Assad Gefängnis und jetzt haben wir die Hoffnung, dass sie gerettet werden.
Frau Backhaus, die ganze Region ist ja, das ist keine neue Erkenntnis, ein Pulverfass. Müssen wir damit rechnen, dass der Nahe Osten jetzt vollends außer Kontrolle gerät?
Ja, ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit dem Wort auch eskalieren, weil es natürlich seit über einem Jahr total eskaliert und man sich fragt, inwieweit kann es noch weiter eskalieren. Also ich glaube, das sind einfach verschiedene Entwicklungen, die wir da gerade sehen. Also jetzt die Offensive der Rebellen in Syrien ist einerseits überraschend in dem Sinne, wie weit und wie schnell die Rebellen auch vorstoßen konnten. Also, dass sie Aleppo innerhalb weniger Tage einnehmen konnten und jetzt eben auch Hama und möglicherweise Homs. Damit hat, glaube ich, keiner so wirklich gerechnet und auch die Rebellen selbst nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich so ein sogenannter eingefrorener Konflikt, der aber natürlich nie ein Frieden war. Also viele haben gedacht, der Krieg in Syrien ist vorbei und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Genauso wie Sie das auch gerade sagten, in Idlib sind Millionen von Menschen in der kleinen Enklave eingeschlossen und auch unter russischem Bombardement seit Jahren. Und die humanitäre Lage im Land ist außer...
Also diese Rebellengruppierung, um die es geht, eine islamistische, die bewegt sich sozusagen, wenn wir auf die Landkarte sehen, von Norden nach Süden Richtung Damaskus, Richtung der Hauptstadt. Genau. Die militärische Lage ist unübersichtlich. Frau Willinger, Sie beobachten ja gerade die regionalen Player in diesem Spiel, die Türkei und den Iran. Ich verwende jetzt das Wort eskalieren trotzdem nochmal. Die können ja sowohl die Lage eskalieren, als sie auch stabilisieren. Wonach sieht es denn im Moment am ehesten aus? Nach Eskalation oder nach Stabilisierung?
Naja, momentan ist vieles noch offen. Es ist ja eine dynamische Entwicklung, die wir da beobachten seit vielen Tagen. Die Türkei, würde ich sagen, hat gerade wesentlich mehr Einfluss auf das aktuelle Geschehen, also den Vormarsch. Man kann davon ausgehen, dass Ankara davon wusste, dass Ankara grünes Licht gegeben hat. Und wenn wir uns jetzt den Iran, also dafür bin ich ja auch im Berichtsgebiet zuständig, ansehen, dann nehme ich da gerade sehr große Anspannung und Sorge wahr. Auch das sieht man daran, wie sich die diplomatischen Bemühungen gerade gestalten. Araghchi, der Außenminister, kam sofort nach Damaskus geeilt, kurz danach hier in die Türkei und hat eine Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtspartner gegeben. Aber was wir eben auch nicht sehen, ist große militärische Unterstützung durch den Iran momentan. Und das mag unter anderem, es hat viele Gründe, auch daran liegen, dass die Iraner sich momentan vielleicht nicht so richtig trauen, Kräfte aus dem Iran direkt nach Syrien zu schicken, weil man immer auch Angst hat, dass man zum Ziel wird von israelischen Angriffen auf syrischem Staatsgebiet, die es ja in den letzten Monaten immer wieder gab.
Herr Gulliman, man vergisst ja leicht, wenn man sich die vielen Krisen auf der Welt ansieht. Dieser Krieg war ja jetzt einige Jahre, wie man sagt, eingefroren und damit so ein bisschen auch aus unserem Fokus hier im Westen gerückt. War das ein Fehler zu glauben, Syrien, das können wir abhaken?
Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass der Erfolg, der militärische Erfolg von Israel gegen die Hezbollah, die Kräfteverhältnisse massiv verschoben haben in der Region. Und damit ist Hezbollah als Akteur in Syrien auch stark geschwächt, als Unterstützungstruppe der iranischen, sagen wir mal, Politik, um Assad zu stützen. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Russen im Moment in der Ukraine beschäftigt sind und das militärische Vorgehen von Iran, da ist eine Zurückhaltung, die hängt aber auch damit zusammen, dass die nur auf dem Boden erfolgreich sein kann mit massiver Luftunterstützung der russischen Luftwaffe, die im Moment noch sehr spärlich eingreift.
Das heißt also, dieser Konflikt ist auch deswegen wieder aufgeflammt, weil eben die Assad-Gegner in Syrien erkannt haben, der Iran ist geschwächt durch den Konflikt mit Israel, die Hezbollah ist vielleicht keine militärisch relevante Kraft mehr und Russland ist mit etwas völlig anderem beschäftigt. Ist das sozusagen eine konzertierte Aktion gewesen? War das zu erwarten?
Also ich denke, was wir wissen ist, dass die Rebellen sich auch schon seit Monaten darauf vorbereitet haben. Also so ganz aus dem Nichts kam es offenbar nicht. Und in Aleppo haben wir auch gesehen, dass die syrische Armee sich schon zurückgezogen hatte. Sonst wäre es natürlich auch deutlich blutiger abgelaufen. Das heißt, die Überlegungen gab es natürlich schon länger. Und genauso wie Sie ja auch sagten, die Kräfteverhältnisse haben sich massiv verschoben über das gesamte letzte Jahr hinweg. Deswegen war der Zeitpunkt natürlich ideal, sozusagen, um jetzt diesen Vorstoß zu machen.
Ich glaube, es kommt noch etwas dazu, dass die Akteure in der Region nach Washington blicken. Da kommt Trump. Niemand weiß, was er tut.
Genau.
Aber Trump wird sicher sich einmischen. Nicht, sagen wir mal, so, dass er Allianzpartner sucht, um die Sache einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Das amerikanische Interesse ist, nur ja nicht militärisch eingreifen zu müssen, sich abzustützen auf die Allianzpartner, Israel, vielleicht die Türkei, Saudi-Arabien, vielleicht auch die Emirate und in einer Haltung, die sehr anti-iranisch war von Trump bisher und das ist auch ein Grund für die Zurückhaltung von Iran, die jetzt zusätzlich aufgrund von einer inneren Instabilität im Hinblick auf die Gefahr einer Ablösung der Macht des Religionsführers Khamenei, der ja immer älter wird. Also es hat sich verschoben.
Frau Willinger, jetzt gibt es ja diesen Konflikt USA-Iran seit über 40 Jahren, seit der legendären Geiselnahme im Iran 1979. Wie blickt denn jetzt das Mullah-Regime auf diesen Regierungswechsel in Washington mit einem flauen Gefühl im Magen, weil Trump ja sich mit Leuten auch umgibt, die ganz klar gegen den Iran Stellung beziehen?
Naja, es ist ja ganz interessant, wenn wir ein paar Jahre zurückdenken. Ich habe schon damals über den Iran berichtet, als Donald Trump aus diesem JCPOA, das ist das englische Wort für diesen Atomdeal, so ist er bei uns im Westen bekannt, ausgestiegen ist. Und dann gab es einen großen Aufschrei. Also besonders beliebt dürfte er bei den Machthabern in Teheran nicht sein. Jetzt nach der Wiederwahl hören wir aber, finde ich, für den Iran erstaunlich diplomatische Worte. Das mag an der aktuellen Regierung liegen, die ja zumindest nach außen immer den Anschein auch verkaufen will, sie sei moderater als andere Kräfte im Land beispielsweise. Es gab einen Artikel vom ehemaligen Außenminister Zarif diese Woche im Magazin Foreign Policy. Und der hat sich im Grunde direkt an die Europäer und an die Amerikaner gewandt. Es hieß, man dürfe eine historische Chance nicht verpassen, jetzt mit dem Iran ins Gespräch zu kommen. Da spricht er natürlich von dem Atomdeal, denn der Iran hat große, große Sorge, dass neue Sanktionen gegen das Land in Kraft treten. Es könnte sein, dass es zu dem sogenannten Snapback-Mechanismus kommt. Das ist wahnsinnig kompliziert, heißt aber am Ende, dass alte UN-Sanktionen, die seit 2015 außer Kraft sind, das Land wieder treffen könnten. Und das versuchen die sogenannten moderaten Kräfte. Ich würde sie tatsächlich als Journalistin nicht als moderat einstufen, aber im Iran sind sie moderat zu verhindern. Ob sie damit Erfolg haben, das wage ich zu bezweifeln momentan.
Es gibt ja einmal die geopolitische Sichtweise auf Syrien, aber eben auch die humanitäre, die menschliche. Sie waren in Syrien im Nordosten. Also das ist das Gebiet, das von den Kurden kontrolliert wird. Die Frage ist ja, sind in Syrien die Menschen gleichmäßig betroffen oder ist das eher eine Gegend, wo man vielleicht auch leichter hinkommt, wo es einigermaßen stabil zugeht, wobei die Kurden ja auch von der Türkei als Feind angesehen werden. Wie war die Situation speziell da vor Ort?
Ich glaube, es gibt keine Gruppe in Syrien, die nicht betroffen ist. Die Kurden sind betroffen jetzt, die Araber im Nordsyrien sind auch betroffen, überall sind die Menschen betroffen. Aus meiner Sicht, es gibt ein gemeines Interesse an dem, was gerade passiert von der Türkei und auch von Westen. Und zwar das Problem mit Geflüchteten. Die wollen, dass die Rebellen mehr Orte befreien, sichere Orte für die Geflüchteten. Andererseits, die Türkei seit Jahren plant diese, sagt man, Operation gegen den Kurden.
Ja.
Die nutzen die Zeit, dass jetzt die Amerikaner, die Einflüsse der Hezbollah und die Iraner in Syrien schwächer machen. Die humanitäre Hilfe ist auf jeden Fall viel schlimmer als zuvor. Dieses Jahr wurde zum Beispiel von UNHCR viel weniger humanitärische Hilfe nach Nordsyrien geliefert. Es wird immer schlimmer. Ich habe heute mit einer Person aus Idlib telefoniert, der arbeitet für die UNHCR und der hat gesagt,
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
Genau. Dass die Hilfe dieses Jahr viel weniger geworden ist als letztes Jahr. Es wird immer viel, viel weniger, vor allem für Geflüchtete, die im Zelten wohnen, also die kein Essen haben, kein warmes Wasser. Und diese Menschen sagen, oder wurde mir gesagt, dass sehr viele Menschen, die im Zelten leben, sagen, wir wollen jetzt kämpfen, wir haben jetzt die Chance, unsere Orte, unsere Städte zu befreien, wir kommen nicht zurück zum Zelt. Mhm. Eine Person hat mir heute erzählt oder gesagt, weiß nicht, ob es stimmt, dass die Menschen Schlange bei HTS, also Hayat-Tahrir-Sham, und die Rebellen warten und sagen, wir gehen nicht zurück zum Zelt, wir kämpfen, wir gehen entweder zurück nach Hause, in die Heimat Homs, Hama, Aleppo, und dafür sterben. Wir haben gar keinen Bock mehr auf 10 Jahre Zelten ohne Perspektive.
75% der Syrer leben unter mutmaßlich, man weiß gar nicht genau, ob das die Zahl stimmt, mutmaßlich unter sehr prekären Bedingungen. Das hat ja auch innenpolitische Auswirkungen in Syrien. Wie stabil ist denn angesichts der Lage im Land überhaupt noch das Assad-Regime in Damaskus?
Überhaupt gar nicht. Also ich glaube, der Rückhalt der Bevölkerung ist massiv zurückgegangen in den letzten Jahren. 13 Kriegsjahre immerhin und das Land liegt in Teilen immer noch in Trümmern. Assad hat vor dieser Offensive jetzt gerade über 2/3 des Staatsgebiets geherrscht, kann man gar nicht so richtig sagen, sie noch kontrolliert, aber mit einer Bevölkerung, die eigentlich ihn gar nicht mehr gestützt hat, was natürlich genau daran auch liegt, dass die humanitäre Lage katastrophal ist. So schlimm wie eigentlich seit Jahren nicht mehr. Und es ist natürlich, Syrien ist schon jetzt auch vor dieser Offensive einfach in viele Teile zerfallen. Also wir haben dann eben Idlib an der türkischen Grenze, eben unter Kontrolle von HTS, Hayat Tahrir Sham, und im Nordosten die kurdische Autonomieverwaltung.
Das ist eine islamistische Organisation, die, also Rebellengruppe, die jetzt gerade diese Offensive diesen Vorschlag.
Genau.
Gerade in vielen nahöstlichen Staaten ist es ähnlich, aber das Land zerfällt ja oft in religiöse Gruppierungen, Volksgruppen, Clans zum Teil. Bashir Assad ist ja Alevit. Sein Vater war ja schon Staatspräsident, der hat sich ja in den 1960er Jahren da an die Macht geputscht. Wer steckt denn eigentlich hinter der Assad-Familie? Was sind das für... Ist das eine Oligarchie? Wovon leben die eigentlich? Was ist ihre politische Absicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, Assad hat in den letzten Jahren hauptsächlich vom Kaptagonenhandel gelebt. Das ist eine synthetische Droge, die eigentlich diesen ganzen Nahen Osten überschwemmt mittlerweile tatsächlich. Und eigentlich hat sich Assad ja auch nur an der Macht gehalten. Er war eigentlich 2015 und vor 2015 schon fast weg. Und dann hat er aber natürlich mit Unterstützung der Russen und der Iraner sich an der Macht halten können und hat noch mal sehr viel brutaler, denke ich, als sein Vater Hafez geherrscht und jede Opposition im Keim erstickt. Und Hama wurde nun heute auch von den Rebellen ja eingenommen. Und das ist natürlich für viele Syrerinnen und Syrer ein ganz besonderer Moment, weil in Hama ja auch der Hafez Assad 1982 ein Massaker angerichtet hat, was viele nicht vergessen haben und was auch ein Teil dieses kollektiven Traumas der Syrer ist. Und deswegen hat das schon eine wahnsinnige, auch symbolische Bedeutung. Und ich denke, Assad hat keinerlei Rückhalt, auch in seiner eigenen Armee natürlich nicht, in seinem Apparat. Also der hat sich eben gehalten durch Vetternwirtschaft, Korruption. Viele wichtige Ämter wurden ja auch von Familienangehörigen besetzt. Jeder, der auch nur die leiseste Kritik geäußert hat, hatte keinerlei Chance, noch in irgendeine Position zu kommen. Und ich war 2018 war ich in Syrien im Regimegebiet. Ich hatte ein Visum bekommen des Regimes, was überraschend war, weil ich eigentlich sehr kritisch über das Regime berichtet hatte vorher. Und da war ich eben auch in Aleppo und habe auch mit einigen Leuten gesprochen. Und da hat man schon sehr deutlich gemerkt, also wer Assad auch nur im Geringsten kritisiert, hat keine Chance. Die Familie wird denunziert, wird aus Jobs geschasst und so weiter. Also das.
Ich bin jetzt ein bisschen zurückhaltend bei allen Schwierigkeiten, mit denen das Assad-Regime im Moment konfrontiert ist. Und ich glaube, es ist noch schlimmer, wenn man sieht, dass heute offensichtlich nicht nur Aleppo und Hama, sondern auch Homs in den Händen der Aufständischen geraten ist. Und das ist von Norden nach Süden das Gebiet, was die Verbindung zwischen Damaskus und den Alevitengebieten im Westen darstellt. Die Aleviten sind die stützende Kraft des Regimes. Zurückhaltend deswegen, weil ich glaube, kurzfristig kann man sagen, wir freuen uns leicht darüber, dass der Verbrecher Assad Schwierigkeiten bekommt, dass die Russen eine Schlappe einfahren, dass die Iraner nicht so aktiv und effizient sind, wie man das gewohnt war in der Vergangenheit. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass die Arabische Liga vor anderthalb Jahren sich explizit zur Unterstützung von Assad ausgesprochen hat. Das heißt, die arabischen Staaten der Region stützen das Regime weiter. Nicht, weil sie das Regime so charmant finden, sondern weil sie Stabilität wollen und vor allem auch Angst haben vor einer, sagen wir mal, einer de facto Regierung im Norden jetzt über die Rebellen, die ihre Wurzeln in Al-Qaida und Islamisten haben, die gefährlich sind. Das Gleiche gilt für Israel. Israel möchte Stabilität.
Also da, wer hängt da noch mit drin? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Frau Willinger, es soll ja, glaube ich, in der nächsten Woche in Doha, in Katar, eine Konferenz geben zwischen dem iranischen, dem russischen und dem türkischen Außenminister. Das ist das sogenannte Astana-Format, benannt nach der kasachischen Hauptstadt, wo sich diese drei Länder schon mal wegen des Syrien-Konflikts verständigt haben. Wer hängt denn da alles noch mit drin? Also das heißt, wenn die anderen arabischen Staaten da Stabilisierung wollen, was sind da eigentlich ihre Absichten? Da ist ja nicht nur von Katar die Rede, auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da gibt es doch einen ganz anderen wichtigen Player, Saudi-Arabien, der ja, glaube ich, sogar eine gemeinsame Grenze mit Syrien hat oder jedenfalls nicht weit von der syrischen Grenze entfernt ist. Was muss man sich da vorstellen? Was bedeutet das in der arabischen Welt jetzt, dieser Konflikt, der da möglicherweise wieder anschwillt?
Also jetzt am Wochenende, am kommenden, findet das sogenannte Doha-Forum statt. Das ist ein diplomatisches Forum, nicht ganz vergleichbar mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Und der Außenminister des Irans, Araghchi, und der Außenminister der Türkei, Hakan Fidan, waren da ohnehin als Sprecher eingekauft auf verschiedenen Panels. Und als der iranische Außenminister jetzt die Woche hier war, war er sehr darum bemüht, immer wieder zu betonen, dass man das Astana-Format wieder voranbringen möchte, das im Grunde eigentlich still liegt. Und dazu braucht es eben die Türkei, aber eben auch Russland. Der Vorschlag, so kann ich mir das nur erklären, war jetzt am Rande dieser Konferenz, sich zu treffen. Jetzt wurde vor ein, zwei Stunden auch bekannt, dass es morgen bereits ein Treffen geben soll in Bagdad zwischen der iranischen, der irakischen und der syrischen Regierung. Also das sind auch diese iranischen Kanäle, von denen ich gesprochen habe, die jetzt gerade heiß laufen. Aber Fakt ist, dass die großen Player, die jetzt aktiv aus meiner Sicht mitmischen können, sind eben die Türkei, die maßgeblich Einfluss hat auf beispielsweise die pro-türkischen Milizen der Freien Syrischen Armee, SNA heißt sie mittlerweile. Und es ist eben auch der Iran, der jetzt natürlich entscheiden muss, wie viel kann er noch in die Waagschale werfen, um das Assad-Regime zu unterstützen. Denn was man nicht vergessen darf, der Iran hat ein immenses Interesse daran, dass Assad an der Macht bleibt. Er hat bislang die Hisbollah im Libanon verloren. Das ist ein Verbündeter der sogenannten schiitischen Verteidigungsachse, die der Iran ja über Jahrzehnte aufgebaut hat in der Region. In Syrien ist ein weiterer starker Partner und über Syrien laufen auch die Waffenlieferungen in den Libanon. Pardon, ich habe ein bisschen Probleme heute mit diesem Ohrwurm. In den Libanon an die Hisbollah. Deswegen ist es ein großes Problem für den Iran, wenn ihnen quasi die Unterstützung durch Assad auch noch wegbricht. Und deswegen glaube ich, dass der Iran jetzt sehr bemüht sein wird, da irgendeine Art von Lösung zu finden. Ob die zu finden ist, das stelle ich jetzt hier mal in den Raum.
Es gibt ja, Herr Tadmori, diesem Land Bürgerkrieg seit nahezu 14 Jahren. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Flüchtlinge außerhalb des Syriens hoffen auf Rückkehr, die Binnenflüchtlinge im Land natürlich auch. Die Menschen hoffen auf eine bessere Zukunft. Aber wie traumatisiert ist das syrische Volk insgesamt, wenn man sich mal einige Daten in Erinnerung ruft? Es gab einen Giftgaseinsatz von Assad 2014. Russland hat Aleppo, die zweitgrößte syrische Stadt, in Schutt und Asche gelegt. Jetzt kommt plötzlich der Krieg da wieder hin. Russland bombardiert weiterhin, zwar nicht so stark wie vorher. Ist da wirklich noch Hoffnung da in Ihrem Volk, das ja auch aus verschiedenen Volksgruppen besteht?
Erstmal würde ich das nicht als Bürgerkrieg nennen. Das ist aus meiner Sicht eine Revolution, die sich zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt. Da sind die Syrer kämpfen nicht gegeneinander, sondern da kämpft USA gegen Russland, Iran, Hezbollah, Türkei. Da kann man sehr viele Länder und erwähnen. Da sind wir ja nicht wir. Das ist eine Revolution, also oder Stellvertreterkrieg. Die Menschen sind sehr traumatisiert. Ich kann nicht schlafen, außer ich spreche aus meiner Sicht jetzt, was meine Familie mir erzählt. Für uns ist wie für Gläubige Gott so. Gott ist über uns. Gott konnte niemanden brechen. Und Gott ist einfach über uns. Und dass jetzt Assad einfach so stolz oder dass zum Beispiel Astana, was die Kollegin jetzt angesprochen hat, gebrochen wurde nach Hama, dass sie haben es geschafft nach Hama. Hama war so eine rote Linie, das gehört Assad. Maximal Nordsyrien sind für die Rebellen und HTS. Und jetzt sind die Rebellen in Hama, die haben alle Grenzen gebrochen. Die gehen weiter nach Homs, das ist schon krass. Und die Türkei konnte das stoppen. Die Türkei konnte einfach Strom abschalten und die Grenze zumachen, ist vorbei, dann hören sie auf. Aber die Türkei gibt grünes Licht mit den Amerikanern. Und das ist seit 10 Jahren, konnte ich mir nie vorstellen, für mich war Syrien vorbei, tot. Ich gehe nie wieder nach Syrien. Das ist ein Traum für uns. Und dass jetzt das passiert, können wir alle nicht begreifen. Viele schreiben auf Twitter, ich verfolge meine Freunde im Ausland, dass sie nicht schlafen können, dass so viele Emotionen sind. Also ich kann es wirklich nicht beschreiben. Ich bin gerade sehr aufgeregt. Ich sitze hier, ich war die ganze Zeit nur am Nachrichten, weil ich sehe, wir waren in Hama und jetzt sind sie Richtung Homs. Und ich komme aus Homs, aus dieser Stadt. Und dass diese Stadt befreit wird, dass ich zurück in die Heimat kehren darf, das ist...
Homs war ja 2 Jahre lang belagert gewesen.
Da war ich auch in der Belagerung.
Lassen Sie uns ganz kurz noch über die syrische Gesellschaft sprechen, damit wir das hier verstehen. Gibt es da eine Art Nationalbewusstsein, ein Bewusstsein, dass man in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand leben will, was ja alle Menschen leben wollen? Wie muss man sich das Gefühl der Syrer da in diesem Land Syrien, das ist ja ein Nationalstaat, wie muss man sich das vorstellen?
Einfach, dass die Menschen nicht alle Syrer verurteilen, dass wir uns freuen, weil Dschihadisten irgendwie Städte befreien. Und uns nicht auf diese Art und Weise reduzieren und dass ein bisschen Sensibilität mit den Syrer haben, die für uns, für meine Mutter, die ist in Deutschland zum Beispiel, für uns ist es unmöglich war, dass wir zurückkehren dürfen nach Syrien. Dass wie meine Tante, ihre Kinder im Gefängnis sind, verschwunden wurden bis jetzt. Und jetzt gibt es die Hoffnung, dass sie gerettet werden vom Assad-Gefängnissen. Das ist ich kann wirklich nicht beschreiben. Ich bin so gerade aufgeregt, wenn ich über Assads und Homs und Heimat und Assads Sturz spreche, muss ich zittern. Also es ist ganz, ganz emotional. Ich habe viele meiner Cousins im Krieg verloren. Ich habe fast alle meine Freunde sind im Krieg gestorben oder getötet worden. Und das Thema kommt uns sehr nah. Es gibt keine syrische Familie aus Homs oder Hama, die keine Cousins oder Verwandte verloren haben in diesem Krieg unter Assad. Aber unter Assad-Raketen, da sind 600.000 Menschen getötet worden in Syrien. 88% sind von Luftangriffen Russland und Assad. Also damit man auch differenziert reden kann über Dschihadisten und BKK und YPG, sind die richtigen Betroffenen, sind, was wer böse ist, ist der Assad, das Assad-Regime. Und sind 100.000 Menschen verschwunden. Das sind alle Zahlen, Fakten. 100.000 Menschen sind verschwunden in Gefängnissen, Assads Gefängnis. Und wir haben jetzt Kaisar-Bilder nicht vergessen und Foltern aus dem Foltergefängnis.
Genau. Ich würde dazu auch noch ergänzen, das ist natürlich diese ganze Fluchtbewegung ja auch seit Jahren, die wir sehen, auch in den Anrainerstaaten, also zum Beispiel Libanon, wo ich selber auch lange gelebt habe und mit vielen syrischen Geflüchteten gesprochen haben, die in der Bekaa-Ebene direkt im syrisch-libanesischen Grenzgebiet auch unter unmenschlichen Bedingungen gelebt haben, knapp 1,5 bis 2 Millionen Geflüchtete im Libanon, in einem Land mit selber fast nur 5 bis 6 Millionen Einwohnern. Und auch da passiert jetzt im Moment also eine wahnsinnige Bewegung ins Land zurück. Viele sind natürlich jetzt auch durch die israelischen Bombardements der letzten Wochen komplett mittellos und verzweifelt, sind jetzt in diesen Tagen natürlich auch froh, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, zurück nach Idlib und dann vielleicht nach Aleppo und dann nach Hama zurückzukommen. Also das ist nochmal auch eine andere Dimension, glaube ich, in den Nachbarländern.
Es gab auch, wenn ich ganz kurz dazu was sagen darf, es gab auch sehr viele Videos von Leuten, von Kindern, von Müttern, die jetzt deren Kinder oder Familie zum ersten Mal nach 10 Jahren sehen.
Ja.
Also das ist wahnsinnig emotional.
Ja. Also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der grauenhaften Situation für die Bevölkerung von Syrien und dem Machtspiel der Akteure. Das sind zwei verschiedene Dinge, das sind zwei verschiedene Welten. Die Türkei im Moment spürt Aufwind, hat größeren Einfluss und ist daran, diesen Einfluss am besten zu verkaufen, unabhängig davon, wer die Opfer sind. Und die anderen Akteure tun das Gleiche. Und alles vor dem Hintergrund einer neuen amerikanischen Regierung, die dann sich dieser Region annehmen muss und auch mit ihren Freunden versucht, irgendwie Stabilität mit Deals auszuhandeln. Ganz wurscht, wer da unter die Räder kommt, die Kurden wie immer seit 100 Jahren, die Palästinenser sind schon dran, das ist ihnen wurscht. Aber die Akteure sind daran, sich die Karten neu zu verteilen. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt dann sehen.
Wenn ich einen Punkt noch ergänzen kann, ich meine, auch Erdogan geht es natürlich darum, die syrischen Geflüchteten, knapp 3 Millionen in der Türkei, zurückzubringen. Auch da hat sich die Stimmung ja gewandelt. Auch im Libanon ging es den syrischen Geflüchteten extrem schlecht und sie wurden sehr diskriminiert und für alles verantwortlich gemacht, was im Land schief lief. Und das war in der Türkei ja ganz ähnlich. Und Erdogan hat natürlich auch ein großes Interesse daran, die Menschen zurück nach Syrien zu
bringen. War ja auch ein Wahlversprechen von ihm bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei. Frau Willinger, die Frage ist ja auch, ob sich da wirklich möglicherweise eine Entwicklung wiederholt, die wir aus dem Jahr 2015 kennen. 3,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien sind im Moment in der Türkei, das Land mit den meisten syrischen Flüchtlingen. 2015 hat das ja dazu geführt, dass es eine gewaltige Flüchtlingsbewegung Richtung Mitteleuropa gab. Wenn man sich mal ansieht, mehr als die Hälfte der syrischen Einwohner sind auf der Flucht, 6 Millionen im Land, 7 Millionen außerhalb, davon die Hälfte in der Türkei, 3,5 Millionen in Deutschland, noch eine Zahl, leben etwa 800.000 inzwischen bei uns. Kann sich das wiederholen, diese Entwicklung, je nachdem, wie die Situation sich in Syrien verschärft?
Das sehe ich jetzt erstmal so nicht, den Vergleich zu 2015. Es ist ja so, dass, um das nochmal aufzugreifen, Erdogan seit vielen Jahren versucht, eine sogenannte, ich zitiere, Sicherheitszone im Norden Syriens zu errichten, 30 Kilometer tief von der Landesgrenze, der türkisch-syrischen Landesgrenze, ins syrische Land rein. Man möchte dieses Gebiet, das ist der Nordosten, nordöstlich des Euphrats, von der Kurdenmiliz YPG säubern, so drückt sich die türkische Regierung aus. Sie sieht darin einen Ableger der verbotenen PKK und gleichzeitig möchte man eben diesen Bereich nutzen, um Flüchtlinge, die momentan in der Türkei sind, umzusiedeln. Immer wieder fällt da ja auch von Kritikern der Begriff Zwangsumsiedlung, Bevölkerungsaustausch. Das ist ein großes Ziel von Erdogan und deswegen blickt die Türkei gerade natürlich positiv auf die Entwicklungen in der einen Hinsicht. In der anderen schaut man aber auch ein bisschen mit Sorge dahin, was tut sich in der Grenzregion? Kommen neue Flüchtlinge womöglich, wenn das Assad-Regime reagiert, jetzt wieder in Grenznähe? Das ist ganz essentiell. Und was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist, dass Erdogan etwa seit einem Jahr versucht, mit dem syrischen Machthaber Assad zu sprechen. Und der das quasi abgeschlagen hat. Er hatte die Bedingung genannt, dass die türkischen Truppen, es sind ja mehrere tausend Soldaten, türkische Soldaten in Nordsyrien, in der Provinz Afrin stationiert, dass die abziehen. Das hat die türkische Regierung abgelehnt und es kam nicht zu Verhandlungen. Das heißt, das, was jetzt passiert, nutzt die Türkei nicht nur für ihre Zwecke, was den Kampf gegen die Kurdenmiliz YPG angeht, sondern auch, um den Druck auf Assad zu erhöhen, mit der Türkei ins Gespräch zu kommen.
Was Sie jetzt angesprochen haben, was die Kurden angeht, die sind ja bisher von den USA vor allen Dingen auch unterstützt worden. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten, der möglicherweise so ganz nach dem Geschmack von Erdogan ist. Wird sich da möglicherweise für die Kurden etwas ändern durch die Präsidentschaft von Donald Trump?
Also ob er so wirklich nach dem Geschmack von Erdogan ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Denn wir dürfen nicht vergessen, 2018 war es, glaube ich, hat eben dieser Donald Trump Erdogan einen Brief geschrieben, in dem er sagte, don't be a fool, sei kein Idiot, ich werde die türkische Wirtschaft zerstören. Da ging es um einen bilateralen Streit zwischen den beiden Ländern. Erdogan hat jetzt nach dem Wahlsieg von Trump gesagt, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinem Freund. Erdogan ist Opportunist und natürlich arbeitet er mit jedem zusammen, der gerade an der Macht sitzt und ihm bei seinen Zielen auch helfen kann. Also ich wage gerade nicht zu beurteilen, wie sich Donald Trump nach seiner Amtseinführung in Nordsyrien verhalten wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob man in Ankara, in Washington einen verlässlichen Partner in dieser Frage gerade sieht.
Herr Gulliman, welches Interesse hat die USA an diesem Konflikt oder worauf will sie jetzt hinaus mit Donald Trump?
Ich könnte mir vorstellen, dass Trump daran interessiert ist, generell die Region etwas zu beruhigen, weil die erste Priorität für Trump ist China. Und er kann sicher nicht einen Konflikt brauchen im Nahen Osten, wo er allenfalls auch noch sein Militär hinschicken muss. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich arrangiert mit Erdogan. Und Erdogan hat drei Ziele. Erstens, die Flüchtlinge wieder zurückzuschaffen, in irgendeiner Form, humanitär oder nicht, ist wurscht. Zweitens, die Frage, was auch wirtschaftlich passiert, nämlich das ist die Südgrenze, die ist im Moment undurchlässig und das ist eigentlich der Markt, den er gerne hätte. Und ich glaube, in dieser Hinsicht wird Erdogan die jetzige, im Moment etwas verbesserte Ausgangslage einsetzen, um seine Interessen durchzusetzen.
Ja, plus dazu, dass die Amerikaner lustigerweise haben auch Interesse an Öl. Und die meistens Öl ist in Syrien, in Nordostsyrien, wo die kurdische Selbstverwaltung ist. Und lustigerweise habe ich die Amerikaner gesehen, nur wo Öl, wie heißt das nochmal auf Deutsch?
Sagen Sie es Englisch. Raffinerien.
Wo Öl gemacht wird, also rausgenommen.
Gefördert wird, ja.
Genau, ja. Da waren die Amerikaner mit deren Panzer und Helikopter, also...
Gut, da ist er im Nordirak, im Kurdengebiet, das hängt ja da alles zusammen. Da ist ja auch ein Gebiet, wo der Westen noch irgendwie einen gewissen Einfluss hat.
Ja, ich wollte eine Sache auch noch zu den Kurden, worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Natürlich ist es so, ich glaube, Sie sagten das vorhin auch richtig, die Kurden, die man auch immer wieder im Stich gelassen hat, was natürlich sehr zu sehen war, auch nach dem Ende des Islamischen Staates. Also die Kurden, die kurdischen Kräfte haben ja auch für den Westen diesen Islamischen Staat bekämpft und ja erfolgreich. Und auch der ist natürlich noch nicht so ganz verschwunden. Also es gibt da auch immer noch Zellen vereinzelt in Syrien. Wir haben auch noch die Lager wie Al-Hol zum Beispiel im Nordosten Syriens, die voll sind mit Menschen, die sich dem IS einmal angeschlossen haben und die Kinder, die auch da heranwachsen und das sind auch unfassbare Zustände und tickende Zeitbomben, was auch der Westen lange ignoriert hat.
Das gibt es in kleinen Zellen ja immer noch, den sogenannten Islamischen Staat.
Genau.
Damit wir ein Land nicht vergessen, Russland, werden die nur noch mit Bombenangriffen auf sich aufmerksam machen? Ist die russische der russische Faktor in Syrien nicht mehr so wichtig?
Also das bleibt abzuwarten. Ich glaube nicht, dass Putin ein Interesse hat, wie 2015 nochmal da so reinzugehen. Aber Russland hat natürlich auch zwei Militärbasen in Syrien und das ist die Priorität. Daneben ist natürlich die Ukraine noch wichtiger, gerade für Putin. Deswegen bleibt es abzuwarten. Aber das ist.
Aber ich glaube, jetzt nach 14 Jahren Krieg, die haben sehr viel investiert in Syrien. Und ich glaube, sie würden das nicht einfach hinter sich lassen und in die Ukraine gehen.
Klar. Sie haben den Mittelmeerhafen, den Tartus, und sie haben einen Luftwaffenstützpunkt, der wichtig ist für Afrika. Mhm. Und diese beiden Stützpunkte wollen sie sicher nicht aufgeben.
Ja. Herr Gull, ich habe ja vorhin gesagt, Sie arbeiten im Moment an einem Dialogprojekt im Irak. Wenn man sich die Karte mal anguckt, es geht ja im Islam auch vor allen Dingen, gibt es zwei Glaubensrichtungen, die Sunniten und die Schiiten. Wenn man sich die Karte angeht, da gibt es sozusagen ein Gebiet, das erstreckt sich vom Iran, von Teheran über Syrien und den Irak bis in den Libanon. Den schönen Begriff des schiitischen Halbmonds dafür. Das ist das, was dazu führt, dass der Iran großen Einfluss bis zum Mittelmeer ausüben kann. Jetzt möglicherweise könnte dieser sogenannte Halbmond, also die Form eines Halbmonds, durchbrochen werden, zum Beispiel durch sunnitische Dschihadisten, durch andere. Ist das ein weiteres Problem für den Iran, wenn sozusagen diese Landbrücke da bis in den Libanon gar nicht mehr existiert, und könnte das den Iran selbst destabilisieren?
Nicht so, dass der Iran selbst destabilisiert wird. Aber Iran hat über Jahre hinweg den Brückenkopf der Hezbollah im Libanon aufgebaut. Und dazu braucht es auch einen Landweg, um die zu versorgen mit einer riesigen Zahl von Raketen, die weiterhin im Libanon sind, in den Händen der Hezbollah, deren Führungselite jetzt sehr geschwächt ist, aber trotzdem muss immer davon ausgehen, dass Iran etwas mittelfristiger denkt. Und für Iran ist wichtig, dass sie in der Region stabile Regionalmacht bleibt. Und das hat nichts zu tun mit Schiiten, Sunniten oder so sehr wenig, sondern mit Macht. Und ich glaube, von was sich jetzt zeigt, ist das, was Sie, Herr Tatmorige, für Syrien gesagt haben, dass nämlich das Entscheidende ist nicht so sehr, wie die einzelnen Gruppen gegeneinander im Konflikt sind, sondern wie Stellvertreter Konflikte ausgetragen werden. Und das ist das, was im Moment die Gefahr ist für den Irak, dass nämlich all diese Konflikte rundherum über diese Stellvertreter die Stabilität, die Irak in den letzten 3 Jahren erreicht hätte, in Frage stellen können. Und das ist das Interesse des Iraks und auch anderer Staaten an der Stabilität.
Es gibt ja kaum einen nahöstlichen Konflikt, wo nicht die Stellvertreterkriege das eigentliche Problem sind. Frau Willinger, wenn man noch mal auf den Iran blicken, hat er jetzt möglicherweise durch diese Entwicklung der letzten Monate, also Gazastreifen, Israel, Hezbollah im Libanon, jetzt Syrien, auch andere Konflikte, hat der Iran möglicherweise seine Kräfte politisch wie militärisch, wirtschaftlich überdehnt?
Ich würde schon sagen, dass das Regime extrem unter Druck steht, eben durch die ganzen außenpolitischen Konflikte. Sie haben es angesprochen. Nummer eins, die Situation im Libanon mit der extremen Schwächung der Hezbollah. Jetzt eben auch diese Offensive von den verschiedenen Gruppen auf das Assad-Regime, aber auch innenpolitisch. Der Großteil der Bevölkerung, so mein Eindruck, ist der, dass man seit vielen Jahren extrem verärgert darüber ist, wie viel Geld das iranische Regime in verschiedene Gruppen in der Region steckt, also in die Hezbollah, in die Waffen, Waffen liefert, immer wieder auch Gruppen schickt, und während es der eigenen Bevölkerung im Land ja zunehmend schlechter geht. Also da gibt es diverse Vorwürfe, immer wieder auch Karikaturen im Internet zu finden, die diesen Ärger stützen. Und jetzt steht man doppelt unter Druck in dieser Situation. Da kriege ich das schon in den sozialen Medien auch gespiegelt, dass Leute die Befürchtung äußern, dass der Iran da jetzt wieder extrem mitmischt und investiert. Und innenpolitisch steht das Regime ja ohnehin sehr unter Druck durch die eigene Bevölkerung. Wir erinnern uns alle, es gibt seit Jahren immer wieder in kürzeren Abständen Proteste. Zuletzt vor 2 Jahren die Frau-Leben-Freiheit-Proteste. Da ist der Unmut innerhalb der iranischen Bevölkerung gegen die eigene Führung ja ohnehin sehr groß. Also muss man in Teheran derzeit tatsächlich jeden Schritt zweimal überdenken.
Jetzt ist es ja, Frau Backhaus, so, dass Einige dieser Staaten, die fallen durch eine unglaubliche verbale Kraftmeierei international auf. Aber inhaltlich, innenpolitisch, wie es Katharina Willinger gerade skizziert hat, nicht nur im Iran, ist da vieles instabil. Das ist eine offensichtlich ja ganz fragile Situation. Liegt da die eigentliche Gefahr? Nicht nur jetzt in einzelnen militärischen Aktionen und Gefechten und Auseinandersetzungen, sondern dass da so viele Staaten beteiligt sind, die eigentlich unglaublich wackelig erscheinen.
Ja, ich meine, wir können natürlich auch nicht vergessen, dass ja gleichzeitig auch die Netanjahus Feldzug auch im Gazastreifen weitergeht, dass auch die Bombardierungen in Libanon weitergehen und dass auch der Libanon natürlich als Nachbarland extrem fragil ist. Also das natürlich auch schon immer war und jetzt besonders in den letzten Monaten, was wir da gesehen haben. Jetzt gibt es seit letzter Woche eine Waffenruhe, eine sehr fragile zwischen Israel und Hezbollah, die sehr brüchig scheint. Und auch da müssen wir gucken, auch das kann wieder total eskalieren natürlich. Und natürlich auch die Lage in der Westbank und im Gazastreifen, was natürlich weit davon entfernt ist, in irgendeiner Weise befriedet zu werden. Also von daher sind, glaube ich, sehr viele Konflikte gerade auf unterschiedliche Art und Weise auch zu betrachten. Also so, ich glaube, was jetzt in Syrien wichtig ist, dass wir nicht in so eine Falle fallen, zu sagen, wir halten uns lieber den Assad an der Macht, weil er vielleicht das geringere Übel scheint, was absolut nicht der Fall ist. Sozusagen nach dem Motto, der Feind, den wir, der Teufel, den wir kennen. Und dagegen haben wir die Islamisten, die auch in vielen deutschen Medien gerne auch als Dschihadisten dargestellt werden, was einfach de facto nicht stimmt. Die haben Qaida nach Kriegsbeginn die Treue geschworen, sich dann aber auch nach wenigen Jahren losgesagt und eine ziemliche Wandlung durchlaufen. Und wir müssen gucken, inwieweit sie jetzt auch handeln und vorgehen und inwieweit sie auch die Minderheiten in Syrien schützen. Weil die gibt es natürlich auch, die Christen in Aleppo beispielsweise, ne? Und natürlich auch die Kurden im Norden.
Herr Gulliman, war das der 7. Oktober 2023, der Überfall auf Israel, das Massaker im Süden Israels, war das der Fluch der bösen Tat? Die Hamas wollte ja hintertreiben, dass sich Israel mit seinen arabischen Nachbarn verständigt, jedenfalls mit den gemäßigten Ländern. Jetzt sind sie dabei, den ganzen Nahen Osten als Auslöser in Brand zu stecken.
Also das haben sie zumindest kurzfristig erreicht. Und die Regime im Nahen Osten wären an sich als Regime daran interessiert, zu normalisieren, zu stabilisieren mit Israel, aber ihre eigene Bevölkerung würde das nicht akzeptieren. Deshalb sind sie vorsichtig. Und ich glaube nicht, dass die Haltung dieser Länder jetzt darauf ausgerichtet ist, sich zu überlegen, was passiert mit der Bevölkerung in Syrien, sondern vielmehr, was sind unsere Stabilitätsinteressen. Und von Iran aus ist diese Stabilität bedeutet, dass sie sich nicht mehr auf die alte Position der Revolutionsexport, sondern lediglich auf die Stabilisierung sowohl im Innern, und das ist fragil, wie wir jetzt gerade gehört haben, auch im Hinblick auf die mögliche Ablösung des religiösen Führers, der ist sehr alt und weiß nicht, wann das passiert, das könnte die innenpolitische Situation destabilisieren, und auch im außenpolitisch, wo sie sehr zurückhaltend operieren, im Hinblick auf Trump.
Ganz kurz, wir haben nur noch eine halbe Minute, aber Syrien zu befrieden bedeutet aber auch, dass Palästina und Israel sich irgendwann mal verständigen müssen. Das hängt damit, ist auch eine Voraussetzung. Ist das aus Ihrer Sicht?
Das ist eine sehr schwierige Frage für 30 Sekunden. Okay. Ich würde das ungern kurz beantworten. Ja.
Also jedenfalls aber ist es ein ganz komplex in diesem Zusammenhang.
Aber diesen Halbmond, wenn der Fall ist, das ist eine Hoffnung für die Sura. Weil sie sind der Schuld hauptsächlich, warum viele Geflüchtete und viele getötet wurden. Von Iran und Hezbollah. Mit Luftangriffen den Russen.
Das war nicht die erste Sendung zum Nahen Osten in der Phoenix-Runde und ganz bestimmt auch nicht die letzte. Ich bedanke mich bei Andrea Backhaus, bei Süleyman Tatay, bei Katharina Willinger aus Istanbul zugeschaltet und bei Tim Gulliman. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich möchte Sie auf eine Sendung am Sonntag um 12 Uhr bei Phoenix hinweisen, der internationale Frühschoppen. Es geht um das Thema Trump 2.0, womit muss der Westen rechnen, moderiert von Eva Lindenau. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, darin auch das neue Trendbarometer, also die aktuelle politische Stimmung hier im Land. Bleiben Sie bei uns.